4. Mose, Kapitel 13. Wir lesen dann ab Vers 25 bis Kapitel 14, Vers 2. Da kehrten die Kundschafter am Ende von 40 Tagen von der Erkundung des Landes zurück. Und sie gingen hin und kamen zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel in die Wüste Paran nach Kadesch, und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Und sie erzählten ihm und sagten: Wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast, und wirklich, es fließt von Milch und Honig über, und das ist seine Frucht. Also sie sprechen hier nicht von der Bretagne, sondern von Kanaan, ja, Kanaan hatten sie angeschaut. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Land des Südens, und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge, und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte, und sagte: Lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten: Wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten, und sagten: Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst, Kannibalen. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Und auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Anaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht, und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron, und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen: Wären wir doch im Land Ägypten gestorben, oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben? Ich denke gerne zurück an die Zeit vor 4 Jahren, als meine Frau und ich so ein bisschen wie Abraham ausgezogen sind, und Sarah, die wussten nicht, wo sie hinkamen. Wir wussten, dass wir nach Mannheim gehen, aber sonst war uns nicht viel klar, was da auf uns zukommen würde. Geschwister Wunschig hatten im Vertrauen ihr Haus geöffnet und es dem Herrn geweiht. Wir haben zusammen im Vertrauen auf den Herrn den Hausbibelkreis begonnen, die Jungschar begonnen, die Wegfinder, die Schriftenmission, die Sonntagsversammlungen, wo wir nun heute dann die 100. bereits hier haben. Unserem Gott und Vater sei Dank und allein die Ehre für alles, was in der Zeit werden durfte. Nun ist es aber so: Wenn du etwas im Vertrauen auf den Herrn beginnst, dann macht sich auch der Feind auf. Verlass dich drauf. Dann macht sich auch der Feind auf. Solange du schläfst, unternimmt er nichts. Da lässt er dich ganz in Ruhe. Aber sobald du dich aufmachst, wenn du anfängst, etwas für Gott zu tun in dieser Welt, dann setzt der Feind alles daran, dich zu entmutigen. Und darum brauchen wir immer wieder in ganz besonderer Weise Ermutigung. Und ich bin so froh, dass uns in den letzten Jahren, in den fast 4 Jahren, die wir jetzt hier sein dürfen, viele Geschwister ermutigt haben. Manche haben uns angerufen. Manche haben uns geschrieben. Manche sind extra hierher gekommen, nur um uns zu ermutigen. Wenn ich daran denke, an die ersten Versammlungen, die wir bei Wunschigs hatten, im Kreis von 8, 10, 12 Leuten, da kamen Geschwister von bis zu 100 Kilometer weit gefahren, um uns zu ermutigen und einfach dabei zu sein und uns zu zeigen: Der Herr wird die Arbeit segnen. Das war wirklich eine große Ermutigung für uns. Aber die stärkste Ermutigung, die wir überhaupt haben, ist das Wort Gottes. Und wir haben eben gelesen in diesem Abschnitt 4. Mose 13 die Situation: Israel stand vor dem verheißenen Land Kanaan. Mose sandte auf Gottes Befehl hin 12 Kundschafter aus, bewährte Männer, Fürsten der jeweiligen Stämme. Und dann haben wir gelesen, wie sie reagieren bei ihrer Rückkehr. Wir haben gesehen, zwei Mutmacher waren unter ihnen, Kaleb und Josua. Zwei Mutmacher. 10 Miesmacher und Tausende von Mitmachern. Habt ihr die Relation gesehen, das Verhältnis? 2 Mutmacher, 10 Miesmacher und Tausende von Mitmachern. Josua und Kaleb machten dem Volk Mut. Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen. Wir können es überwältigen. Das war mutmachend. Die beiden schauten nicht auf die Hindernisse und Schwierigkeiten, die sie da erwarten würden, sondern auf den Herrn. Wir können es einnehmen. Wir werden sie überwältigen. Der Herr ist mit uns. Lasst uns hinaufziehen. Der Herr ist mit uns. Der Gott, der uns mit starker Hand aus Ägypten geführt hat, der kann und der wird uns auch nach Kanaan hineinbringen. Und wenn die Leute dort noch so groß und noch so stark sind, größer noch als der Matthias, stärker noch als X und Y und so weiter. Wenn sie noch so groß und stark sind, Kaleb und Josua waren Mutmacher. Es war ein anderer Geist in ihnen, heißt es in Kapitel 14, Vers 24. Nämlich der Geist der Ermutigung war in ihnen. Aber da waren die 10 anderen Leute, die mit ihnen das Land ausgekundschaftet hatten, die sahen alles ganz anders. Die hatten die negative Brille auf. Es gibt ja Leute, die sehen immer zuerst das Negative. Es gibt auch Leute, die sehen nur noch Negatives. Aber es gibt Leute, die sehen zuerst immer das Negative. Und dann machten sie den Israeliten den Einzug in das verheißene Land mies. Wir schaffen es nicht. Die sind zu stark. Die fressen ihre Bewohner. Es sind Riesen. Wir waren wie Heuschrecken in ihren Augen. Wem sollte da nicht der Mut sinken? Hier sehen wir Miesmacher am Werk. Und das Ergebnis haben wir gelesen in Kapitel 14. Da hob sich die ganze Gemeinde und schrie und weinte und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron und sagten, wären wir doch in Ägypten gestorben. Tausende von Mitmachern. Der Geist der Entmutigung greift viel, viel schneller um sich als der Geist der Ermutigung. Eigenartig. Das Negative setzt sich in dieser Welt viel, viel schneller fort, verbreitet sich viel schneller, merkt man auch bei Gerüchten. So wie ein negatives Gerücht in Umlauf gebracht wird, das verbreitet sich in Windeseile. Eine positive Nachricht, die wird manchmal gar nicht weitergegeben. Ihr Lieben, wir müssen das nüchtern sehen. Wir leben in einer Welt der Entmutigung. Diese Welt wird vom Teufel regiert und Satan ist der größte Miesmacher, den es überhaupt gibt. Und seine größte Waffe ist Entmutigung. Du fängst an, für Gott aktiv zu werden und da sind da noch gewisse Schwächen in dir und du fällst auf die Nase und dann kommt der Teufel und sagt, bleib liegen. Es hat keinen Sinn mit dir. Du schaffst es nicht. Gib's auf. Kennt ihr das Stück von Franz Kafka? Gib's auf. Etwas vom Destruktivsten, was hier geschrieben wurde. Gib's auf, heißt dieses Stück. Und so ist die Taktik des Teufels. Er redet uns das immer wieder ein. Das sind die Gedanken, die von ihm kommen. Gib's auf, hat keinen Sinn. Du packst das nicht in der Nachfolge, das ist zu schwierig. Aber weißt du, fallen ist nicht das Schlimmste. Liegen bleiben ist das Schlimmste. Jemand hat gesagt, fallen ist menschlich. Liegen bleiben ist teuflisch. Aufstehen ist göttlich. Und darum, lass dich nicht entmutigen. Der Teufel reibt sich die Hände, wenn du liegen bleibst. Aber es ist Gottes größte Freude, wenn er seine gefallenen Kinder wieder aufheben kann. Ich erinnere mich noch gut, als unsere zwei Kleinen laufen gelernt haben. Und wenn jetzt so ein Kleines da seine ersten Schritte macht, meinetwegen unsere Amelie, und jetzt macht sie da ein paar tapsige Schritte und dann fällt sie in die Pfütze rein und liegt da drin und schreit. Ja, meint ihr, dann habe ich gesagt, also du lernst das nie. Komm, bleib gleich liegen. Das hat keinen Sinn mit dir. Wir tragen dich für den Rest deines Lebens. Ja, das wäre natürlich fatal. Sondern man hebt sie auf, man putzt sie ab mit dem Taschentuch, man tröstet sie und sagt, komm weiter. Und ein paar Wochen später haben sie es gelernt. Und so macht es der Teufel, der sagt, bleib liegen, das hat keinen Sinn mit dir. Nachfolge, das bringst du nicht, du bist Gottes Anforderungen nicht gewachsen. Und er entmutigt. Vielleicht ging es dir lange Zeit gut in deinem Leben und dann ist eine Krankheit in dein Leben gekommen. Nun sagt der Teufel, guck, Gott hat dich doch gar nicht lieb. Sonst hätte er das doch gar nicht zugelassen. Gott hat dich doch gar nicht lieb, du kannst dein Leben ruhig ohne Gott leben. Persönlich hat er kein Interesse an dir. Vielleicht will er gerade, dass du in den Himmel kommst, aber so hier in deinem Erdenleben kümmert er sich nicht um dich. Das sind Gedanken, die von Satan kommen, ihr Lieben. Wehrt diesen Gedanken. Erkennt sie als teuflisch. Wir können Gottes Liebe nicht immer an unserem persönlichen Wohlergehen ablesen. Gottes Liebe steht und fällt vor allen Dingen damit, dass er seinen Sohn für uns ans Kreuz gegeben hat. Und das gilt in jeder Situation. Und das ermutigt uns. Da sehen wir die Liebe Gottes. Da können wir sie fassen. Vielleicht ist deine Ehe in eine Krise geraten. Und dir wird es bewusst und du willst neu anfangen. Du machst einen Anfang, du gehst zu deinem Partner und sagst, komm, lass uns miteinander reden und wir wollen es miteinander weiter probieren. Aber ich garantiere dir, der Teufel wird dich entmutigen. Der wird sagen, das hat keinen Sinn. Die ändert sich nie oder der ändert sich nicht. Ihr passt nicht zusammen. Jemand anders passt viel besser zu dir. Und solche Gedanken, die sind von Satan. Der Teufel wird versuchen, dich zu entmutigen im Bereich der Partnerschaft und Ehe. Aber Gott wird dich ermutigen und wird sagen, flieh nach vorne. Du bist verheiratet und Scheidung kommt überhaupt nicht in Frage. Und wir zwei, wir wollen zusammen alt werden. Wir wollen zusammen den Weg gehen, bis einer von uns beiden nicht mehr da ist. Oder dein Gebetsleben ist dürre geworden. Alles ist nur noch Pflicht, keine Freude mehr da. Und du nimmst dir vor, diesen Morgen oder diesen Abend verbringe ich mit Gott. Aber der Teufel wird versuchen, dich zu entmutigen. Verlass dich drauf. Irgendetwas wird er unternehmen, um dich nicht zum Gebet zu bringen. Und das ist jeden Morgen dasselbe. Und immer. Und Freitag. Wie oft kommt etwas dazwischen? Wie oft merken wir das so richtig und greifen es mit Händen, wie bei dem wieder was dazwischen gekommen ist. Und da was dazwischen gekommen und da. Der Feind versucht uns zu entmutigen, auch gerade vom Gebet abzuhalten. Oder du hattest erkannt, dass du ohne geistliche Nahrung nicht vor Gott leben kannst, dass du es brauchst, dich zu ernähren aus dem Wort Gottes, dass du diese Nahrung täglich brauchst. Und du hattest angefangen, deine Bibel treu zu lesen am Morgen. Und dann ist irgendetwas dazwischen gekommen. Und vielleicht hast du es mal an einem Morgen nicht gepackt und dann hat der Teufel dir gleich eingeredet, komm, lass es sein. Und dann hat er noch deinen Perfektionismus mitgebraucht und du hast gedacht, na, jetzt habe ich es dreimal nicht gepackt, jetzt höre ich ganz auf. Anstatt wieder weiterzumachen und zu sagen, ich lasse mich nicht von der Bibel wegbringen, ich brauche das Wort Gottes. Ihr habt angefangen, eine biblische Gemeinde aufzubauen, Joachim und Werner. Und das ist ein ganz großer Schritt, dazu gehört viel Mut. Wir hatten auch ein bisschen Mut, aber vielleicht ist es bei euch noch mehr Mut, weil ihr keinen bei euch habt, der eine Bibelschulausbildung habt oder eine theologische Ausbildung. Und ihr könntet sagen, nee, wir stehen im Beruf, wir können das nicht angehen. Da muss jemand kommen, der uns da vollzeitlich hilft. Nein, ihr habt es so begonnen. Und das ist ein ganz großartiger Glaubensschritt. Und ich möchte euch bitten, haltet fest daran. Der Herr wird euch helfen durch jeden Schritt. Aber seid auch versichert, der Teufel wird versuchen, euch zu entmutigen. Ihr seid jetzt bei den allerersten Schritten und der Teufel wird kommen. Wisst ihr, dass die Gottlosen über so ein Vorhaben nicht begeistert sind, das leuchtet uns allen ein. Aber auch die religiösen Leute machen diese Sache mies. Religiöse Leute sind Leute, die nach außen hin eine fromme Fassade haben, einen gewissen Schein von Frömmigkeit, aber die kein erneuertes Herz haben, die nicht wiedergeboren sind durch den Geist Gottes. Und auch diese Leute werden euch zu schaffen machen. Die werden auch dagegen opponieren. Aber wisst ihr, was am schwierigsten ist? Wenn Brüder und Schwestern, wenn wiedergeborene Christen für Gemeindegründungsarbeit überhaupt kein Verständnis haben und wenn sie das mies machen und sagen, ihr wollt doch nur Schafe stehlen, ihr wollt doch nur im Teich der anderen fischen und so auf Kosten von denen eine Gemeinde aufbauen und so weiter. Wenn solche Vorwürfe kommen und solche Verleumdungen kommen, das tut am allermeisten weh. Oder wenn sogar Trennung erfolgt zwischen Geschwister, wenn man Leute jahrelang geliebt hat und mit ihnen den Weg gegangen ist, aber nun um der Wahrheit des Wortes Gottes willen einen anderen Weg einschlagen muss und nicht mehr mit ihnen gehen kann und da schmerzhafte Trennung in Bruderschaft kommt, das tut weh und da will uns der Teufel entmutigen und wir sagen, nein, das können wir nicht machen, sonst ist der oder der beleidigt oder der ist entmutigt oder traurig und so gebraucht er Gedanken und wir müssen doch den Weg gehen, den uns der Herr in seinem Wort zeigt. Geschwister, lasst uns wachsam sein. Der Feind will uns Knüppel zwischen die Beine werfen. Er will uns entmutigen auf allen Gebieten. Oft gebraucht er Menschen dazu. Manchmal merken die das gar nicht, wie sie der Feind gebraucht, als Miesmacher. Du hast mal angefangen, ein Instrument zu spielen und vielleicht hast du noch nicht gleich wie Stradivari die Geige gestrichen und noch nicht wie der junge Mozart am Klavier gesessen und dann hat einer gesagt, ach, das klingt aber nicht so gut und dann hast du es aufgegeben. Das war ein Fehler, du hättest weitermachen sollen. Mach weiter, fang wieder an, wenn du es aufgehört hast. Du hast mal angefangen, für jemanden ganz intensiv zu beten und dann wurde es vielleicht vorübergehend schlimmer mit ihm, nachdem du so für ihn gebetet hast. Und dann hast du aufgehört, das war auch ein Fehler. Du hättest weiter beten sollen und jetzt erst recht. Meine Frau und ich, wir kannten eine alte Diakonisse in Karlsruhe, das war eine Mannheimerin, das war die erste Mannheimerin, die ich so richtig kennengelernt habe in ihrem Dialekt und so. Ich wusste früher gar nicht, wo Mannheim ist, ich dachte, das wäre so ein kleines Städtle mit 20.000 Einwohnern. Und die Schwester Frieda, die kam aus Neckarau, die war schon über 90 und die lebte da im Diakonissenkrankenhaus in Rüppur bei den Schwestern. Und da haben wir die besucht und da hat die immer gesagt, Bruder Block, den Sieg Jesu im Glauben schon nehmen, schon vorher den Sieg Jesu rühmen und sagen, dem Teufel zum Trotz, im Mannheimer Dialekt, ja, dem Teufel zum Trotz. Aber die hat das richtig gemacht. Die hat gesagt, nein, dem Teufel, dem geben wir keine Ehre und der soll nicht Sieger bleiben. Und jetzt erst recht und ihm zum Trotz. Das war ihr Motto, mit dem sie vielen anderen Mut gemacht hat. Vielleicht hast du sexuelle Probleme gehabt und du hast 7-mal angefangen und bist wieder gefallen. Und du hast aufgegeben und das war ein Fehler. Du solltest weitermachen. Die Bibel sagt in Sprüche 24, Vers 16, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Und steht wieder auf. Steh wieder auf, wenn du gefallen bist und mach weiter, gib nicht auf. Du hast angefangen, missionarisch aktiv zu sein. Und dann ist irgendwas schiefgelaufen. Da hat dich mal jemand ganz arg beschimpft oder irgendwie bedroht oder so. Und du hast aufgehört. Der Teufel sagt, hör auf. Gott sagt, mach weiter, jetzt erst recht. Jesu Sieg steht fest, Gott ist ein Mutmacher. Das Herz des Vaters ist voller Ermutigung. Wo wir in die Bibel reinschauen, sehen wir Gott am Werk als Ermutiger für sein Volk, für seine Kinder. Alles, was von ihm kommt, soll aufbauen und ermutigen. Selbst wenn er Gericht schicken muss, will er letztlich zum Neuanfang ermutigen. Gott ist ein Mutmacher. Das ist sein Charakter. Ich glaube, er lässt die Sonne oft nur scheinen, um uns zu ermutigen. Ich glaube, er lässt manche Blumen nur wachsen, um uns zu ermutigen. Da drüben steht so ein schöner Strauß, der wurde eben noch mitgebracht. Und die Blumen sind nur gewachsen, um uns zu ermutigen. Ich habe das mal woanders gesagt, da waren es Kunstblumen, das war dann nicht so ganz der Fall, aber das sind keine Kunstblumen, die hat Gott wachsen lassen, um uns zu ermutigen. Ich glaube, manche Menschen sind nur da, um Ermutiger zu sein für andere. Die machen gar keinen großen Dienst, sie können nicht predigen und stehen gar nicht groß im Vordergrund, aber die sind nur da, um andere zu ermutigen. Das ist ein Dienst, den jeder Gläubige tun kann und einige, die tun das ganz besonders. Ein wohlwollender Blick, ein aufmunterndes Wort. Nicht so im Sinn von Kopf hoch und es wird schon wieder, das kann man vergessen. Das ist keine Ermutigung im biblischen Sinn. Aber auf den Herrn hinweisen und sagen, der Herr hat dich lieb und er wird dich da durchbringen und verlass dich drauf. Werf dein Vertrauen nicht weg. Es wird noch eine große Belohnung haben. Die ganze Schrift enthält sehr, sehr viel Ermutigung. Aber wisst ihr, was wichtig ist? Ermutigung muss ausgedrückt werden. Es kann sein, dass wir Ermutigung im Herzen haben, dass wir selber sehr ermutigt sind und es geht uns gut und wir sind optimistisch und kommen mit dem Leben zurecht und wir sehen, der andere, der geht ein bisschen bedrückt daher. Wir denken, was hat er denn? Ermutigung muss ausgedrückt werden. Gott hat seine Ermutigung ausgedrückt. Wir sehen das gerade im Verhältnis auch zu seinem Sohn Jesus Christus. Wir wollen die eine Stelle im Neuen Testament dazu aufschlagen, in Matthäus 3, weil die so wichtig ist. Das wollen wir hier in dem Zusammenhang lesen. Matthäus Kapitel 3, Vers 17. Da geht unser Herr Jesus Christus zur Taufe an den Jordan und lässt sich von Johannes dem Täufer taufen. Übrigens, ihr wisst ja, wo der Jordan ins Tote Meer fließt, ist der tiefste Punkt der Erde. Da hat Johannes der Täufer getauft und da ging Jesus Christus hin. Er ging an den tiefsten Punkt der Erde. Das ist auch schon symbolisch für seine Erniedrigung. Vom Vater gekommen im Himmel, vom Thron des Vaters geht er auf diese Erde und dann geht er noch an den tiefsten Punkt der Erde. Und später geht er noch tiefer an das Kreuz. Das war der allertiefste Punkt. Tiefer ist keiner gegangen als wir an das Kreuz von Golgatha. Und hier geht er an den Jordan und lässt sich taufen. Und als er das getan hat, da kommt der Geist wie eine Taube auf ihn. Und jetzt kommt die Stimme des Vaters, Vers 17. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Seht ihr, was der Vater macht? Er drückt seine Liebe aus. Er hat nicht zum Heiligen Geist hingeflüstert, schau mal, der Sohn, fein, wie er diesen Weg geht, ganz auf die tiefste Stufe. Das hat er nicht zum Heiligen Geist drüber geflüstert, sondern das hat er dem Sohn mitgeteilt. Er hat seine Liebe und seine Ermutigung ausgedrückt. Und was meint ihr, wie das denn Herrn Jesus stark gemacht hat? Vor der Versuchung. Seht ihr, wann er ermutigt wurde? Bevor er irgendein Wunder getan hat, bevor er irgendeine Leistung gebracht hat, drückt Gott seine Ermutigung und Anerkennung aus. Und vor der Versuchung, der Zeitpunkt war genau getimt, vor der Versuchung des Satans hat Gott ihn gestärkt, hat er ihn ermutigt. Das hat Jesus stark gemacht. Und so konnte er dem Feind begegnen und ihn besiegen. So wichtig auch, dass wir das erkennen, dass wir Menschen in besonderen Situationen ermutigen müssen, wenn sie was Schweres vorhaben. Dass wir unsere Kinder ermutigen, bevor sie in den Kindergarten kommen, bevor sie in die Schule kommen, bevor sie den Schulwechsel haben, bevor irgendein wichtiges Ereignis in ihr Leben kommt, Berufsanfang, Christian, eines Tages, gell? Dass wir sie ermutigen oder dass wir einfach, wenn wir merken, da ist jetzt jemand, der geht ins Krankenhaus, der hat eine Operation vor sich, dass wir da besonders ermutigen. Oder der hat was Schweres vor sich, ein schweres Gespräch. Da gibt es viele Zeitpunkte, wo wir vorher ermutigen können. Übrigens, wir Männer, wir sollten unsere Frauen viel, viel mehr ermutigen. Wenn wir unsere Frauen lieb haben, dann ist das gut. Aber dann müssen wir das auch ausdrücken. Und dann sollten wir sie auch ermutigen und loben und auch anerkennen, wenn sie aus Liebe zu uns und den Kindern zu Hause bleiben und auf Karriere im Beruf verzichten, dann ist das eine großartige Sache heute in dem Zeitgeist, in dem wir leben, wo das nur noch ganz wenige Frauen fertigbringen. Da sollten wir unsere Frauen sehr ermutigen in der Hinsicht und anerkennen. Und ich glaube, da haben wir noch einiges zu lernen, ich auch. Aber auch unsere Kinder ermutigen, gerade auch wir Väter, die Kinder brauchen besonders die Anerkennung und Stärkung und Ermutigung von uns Vätern. Das ist sehr wichtig. dass wir Väter Mut machen, und wir können nichts Schlimmeres unseren Kindern mitgeben, als wenn wir sie entmutigen und sagen, das kannst du nicht und hör auf, wenn ich das schon sehe, wie du das machst, und ach, wenn ich nur sehe, wie du den Hammer anpackst, und das ist keine Ermutigung. Das ist ganz wichtig, dass wir Väter unsere Kinder ermutigen. Aber auch wir untereinander hier in der Gemeinde, wir sollten uns gegenseitig viel Mut machen. Wir haben so eine Mutmacherin unter uns, das ist die Sigrid. Die ruft immer wieder mal an und sagt, und jetzt will ich dir noch ein Wort sagen für diesen Tag. Das ist mir heute Morgen wichtig geworden. Im Evangeliumsrundfunk habe ich das gehört oder in der Bibel habe ich das gelesen. Ich will dir das noch mitgeben für den Tag. Immer wieder habe ich das beobachtet, wie sie ermutigt. Aber nicht nur Sigrid, viele andere von uns machen das. Und wir sollten das noch mehr machen, dass wir uns gegenseitig Gottes Worte zurufen und uns stärken und ermutigen. Ich glaube, Gemeinden sollen in besonderer Weise Stätten der Ermutigung sein. In der Welt wird so viel Negatives geredet. Und da kriegen wir so viel Druck und da kriegen wir so viel auf den Deckel und Schläge und Schienbeintritte. Das soll in der Gemeinde nicht sein. Das soll eine Stätte der Ermutigung sein, der Auferbauung. Da will der Vater seine Kinder ermutigen. Im Neuen Testament kommt sehr oft das Wort Parakaleo vor oder das Hauptwort Paraklesis. Das sind Hauptworte im Neuen Testament, die müssen wir übersetzen mit rufen, einladen, aufrufen, auffordern, ermahnen, bitten, ersuchen, ermuntern, zusprechen, trösten, gut zureden, ermutigen. Das alles steckt in diesen Worten. Und das kommt sehr oft vor im Neuen Testament. Und das soll auch unter uns vorkommen. Unsere Gemeinde soll eine Stätte der Ermutigung sein. Ich komme zum Schluss. Darum, lasst uns keine Miesmacher sein. Es gibt so viel Miesmacher in dieser Welt. Manchmal auch in den Gemeinden. Lasst uns keine Miesmacher sein. Ich habe mal einen kennengelernt. Das war ein Miesepeter, der hat alles mies gemacht. Als wir hierher nach Mannheim gingen, da sagte der Bruder Block, Sie, Gemeinde aufbauen in Mannheim? Nee, das geht nicht, das können Sie gar nicht, das schaffen Sie nicht. So hat er das mir ins Gesicht gesagt. Ja, wenn der wüsste, was er damit anrichten könnte. Ja, aber Gott hat das nicht zugelassen. Jemand, der schon jahrzehntelang gläubig ist und in eine Gemeinde geht. Ich glaube, ich muss ihn mal einladen hierher, gell, dass er mal darüber noch Buße tun kann. Aber vielleicht hat es ihm der Geist Gottes auch schon gezeigt. Lasst uns keine Miesmacher sein. Lasst uns auch keine Mitmacher sein. Sonst singen wir im Chor des Teufels. Lasst uns Mutmacher sein und immer wieder werden und noch mehr werden. Wir können nicht alle ein Instrument spielen, wir können nicht alle predigen, aber ich glaube, jeder von uns könnte ein Mutmacher sein. Wer von euch möchte gerne ein Mutmacher sein? Darf ich mal fragen? Wer möchte gerne ein Mutmacher sein? Großartig. Ich glaube, die Gemeinde wird wachsen in der nächsten Zeit, wenn wir so viele Mutmacher unter uns haben werden. Und auch die, die nicht zu uns hier gehören. Wenn ihr in eure Gemeinde geht und dort Mutmacher seid, das wird sich sehr, sehr positiv auswirken. Ich glaube, einen besseren Boden für das innere und äußere Wachstum einer Gemeinde und auch unseres persönlichen Lebens kann es nicht geben. Es lohnt sich, Mutmacher zu sein. Bei Kaleb sieht man das in der Bibel. Das war der Mutmacher, der gesagt hatte, wir ziehen hinauf, wir nehmen das Land ein. In Josua 14 habe ich gestern noch gelesen, dass er mit 85 Jahren noch stark war und immer noch so ein ermutigter Mensch, der anderen vorausgehen konnte. Das hat Gott sehr gesegnet. Es war ein anderer Geist in ihm und er durfte ein großes Erbteil einnehmen. Gott hat das gesegnet. Und mein inniges Gebet ist, dass wir von dieser Botschaft viel Ermutigung mitnehmen in unsere Ehen, in unsere Familien und auch in unser persönliches Leben und hier in unserer Gemeinde. Und ihr beide nehmt Ermutigung mit nach Schwäbisch Gmünd. Wir wollen miteinander aufstehen und zusammen beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott der Ermutigung bist, ein Gott des Trostes, ein Gott der Hilfe, dass dein Herz wirklich voll ist mit Ermutigung gegenüber deinen Kindern, gegenüber uns. Und wir möchten deine Ermutigung heute Morgen ganz persönlich in unser Leben nehmen. In welcher Situation wir jetzt stehen, wo wir Trost und Hilfe, Stärkung, Ermutigung brauchen, wollen wir es als Wort von dir nehmen, nicht als Menschenwort. Danke, Herr, dass du uns zugerufen hast, dass wir weitermachen sollen, im Blick auf den Sieg Jesu am Kreuz. Da ist der Sieg schon errungen. Nun lass uns weitermachen, in dem Weg der Nachfolge, auch im Dienst, wo wir stehen, auch im Verborgenen, wo wir für Leute beten und noch keine Frucht sehen. Lass uns weitermachen, Herr. Lass uns auch dir weiter vertrauen, dass du es gut meinst mit unserem ganzen Leben, auch wo Schweres hineingekommen ist. Du willst uns heil machen. Herr, und lass auch uns Mutmacher sein, hier in der Gemeinde, darüber hinaus. Es gibt so viele Menschen in unserer Welt, die resigniert haben, die am Ende sind. Lass uns solche sein, die wirklich biblischen Trost bringen können, die Ermutigung des Heiligen Geistes. Lass diese Gemeinde wirklich eine Stätte der Ermutigung sein und immer mehr werden und bleiben. Wir bitten dich auch noch zusammen für unsere beiden Brüder, für Joachim und Werner, dass sie jetzt zurückgehen nach Schwäbisch Gmünd mit viel Ermutigung von diesem Wochenende, wo sie hier bei uns waren, und dass du auch dort die ersten Schritte der Gemeindegründungsarbeit sehr segnest. Und du bist es, der gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen, und du hast ein großes Volk in dieser Stadt. Wir preisen dich dafür. Amen.